Hallo, liebes Podcast-hörendes Volk. Ich begrüße euch so herzlich, so warmherzig, wonnevoll. Möchte ich euch im Brustton der Liebe begrüßen, eigentlich hier. Aber ich will euch auch eine vor den Latz knallen. Ja, wir müssen diese Folge heute zu einer Folge der nationalen Frage machen. Also ich wende mich hier an die Deutschen unter euch, als Deutscher. Und will hier diese deutschen Fragen klären. Und da will ich euch einfach ja eine Kugel vor den Bug schießen, will euch auch niederwerfen und dominieren, so wie ihr es kennt, so wie ihr es ja von euch selber kennt oder von eurer Regierung, die sogar andere Länder niederwirft. Und wenn ihr mir dabei unter die Arme greift, dann werden wir das zu einem guten Ausgang führen, die heutige Folge. Aber das westliche Mackertum destabilisieren und seine Geschosse unschädlich machen. So lässt sich mein Programm heute ausdrücken. Und auch wenn ganz klar ist, die Deutschen sind nicht per se Nationalsozialisten. Wie Hux schrieb, DNS steht immer noch für Desoxyribonukleinsäure oder wie auch immer. Aber jedenfalls nicht für deutscher Nationalsozialist. Es liegt nicht in den Genen, dass die Deutschen so Nazis werden. Und es ist genau wie in allen anderen Ländern, nur halt durch spezifische Gegebenheiten. So möchte ich eben doch noch auf dem Klimatismus rumreiten. Sagen, das Klima hier ist einfach besonders und zwängt uns ein in dieser Position zwischen Wärme und Kälte. Und man weiß nicht, der Deutsche weiß einfach nicht, was da los ist. Und das führt dann zu politischen Verquickungen, ökonomischen, triebökonomischen Wirkungen. Und so möchte ich es erklären, nicht mit den Genen, mit der Nation, sondern mit dem Klima. Klimatismus. Gut, jetzt kommen wir hier zum Punkt der Leute. Also heute, ich habe nicht viel Zeit. Wir haben nur etwa eine Stunde heute. Ihr degenerierten Schweine, also genau deshalb sind wir hier so degeneriert, weil das Klima hier auch so ist. So grau, aber dann doch ein paar Monate so heiß im Sommer. Und gut. Nachschärfen von gestern. Warum? Genau, meine Ausführungen noch ein bisschen nachschärfen. Nicht abschwächen, sondern wirklich schärfen. Also warum ist es so, dass die Lethargie, Apathie, die Politiklosigkeit, das Desinteresse, die Unfähigkeit zu politisieren, warum bereitet das den Nährboden für den Faschismus? Nun ja, das habe ich mir hier notiert. Warum bereitet Lethargiekonsumismus den Boden für Hitler vor? Weil man sich dann doch nochmal nach dem Exzess, dem Moment des Überschreitens sehnt. Das ist ja sowieso mein Thema, das Überschreiten. Und da denkt man dann, ja, das ist die ganze Zeit hier so geregelt in unseren Konsumgesellschaften, die Bahn, in die unsere Triebökonomie gelenkt wird. Und dann will man aber doch nochmal mehr und sagt, das kann nicht sein, es braucht die große Idee. Weil man jede heroische Anstrengung und transzendente Idee von sich weist und misstrauisch mit dem Narzissmus in Verbindung bringt und so jede wirkliche Alternative zum herrschenden Gefüge delegitimiert, bis nur noch der Faschismus übrig bleibt, der immer wieder aufsprießt, auch weil er von den Herrschenden gepflegt und gehätschelt wird. Ja, der Faschismus bedeutet also mit Gewalt und Mord reaktionäre Gesellschaftsstrukturen wieder zu etablieren, zu institutionalisieren oder ethnische Trennungen hochzuziehen zwischen den Juden und den Deutschen und so weiter. Und das sind natürlich die nützlichen Idioten, die wirklich die Gewalt anwenden, sind für diesen halbfaschistischen Staat natürlich immer schon mit einberechnet. Deshalb werden die auch nie aussterben und werden dann irgendwann wieder die Macht übernehmen können. Also es ist ganz klar, irgendwann hat man das alles delegitimiert mit dem Stalinismus und so weiter und dann bleibt nur noch der Faschismus übrig und der kann dann wieder in Ruhe regieren. Das ist nur für mich ganz klar. Und was mir ein Freund erzählte, dieser Konservative schon wieder, der hat einen Opa, der ist jetzt nicht mehr am Leben, aber hat damals den Zweiten Weltkrieg erlebt als Kind und hat da im Radio eben gehört, wie die Deutschen da einmarschiert sind, in Libyen eben, weil Hitler da irgendwie Mussolini ausgeholfen hat, der ja, war da nicht so erfolgreich in Afrika und dann kam Hitler, Rommel. Und dieser Opa erzählte dann also vor 10 Jahren, als der sogenannte arabische Frühling da ausbrach, sagte der nun gut, also ja, unsere waren da auch schon, hast du gehört? In Tobruk, da waren unsere auch schon, ah ja. Und ich fand es so berührend, was mir der Freund dann erzählte, dass sein Opa da auch sammelte, U-Boote, irgendwie Heftchen oder was weiß ich, diese Technik der Nazis auch so beeindruckend war, mit den Fliegern, den Bombern, den U-Booten, und man da so, sich so inkorporiert fühlte als Volksteil, als Individuum, und dass das einen größeren Sinn hatte. Und man sagte dann, ja, unsere Leute sind da unten in Libyen, die erkunden da das Gebiet. Und dazu habe ich mir jetzt Folgendes notiert. Also, der Narzissmus stiftet auch Zusammenhalt. Und damit zeigt er, ja, also diese Aussage, dann unsere waret auch schon unter in Tobruk. Und damit zeigt er, wie der Faschismus fähig ist, Individuen zu erziehen, die nicht so schwach und ichgestört sind wie diejenigen, die wie wir vom Imperialismus zugerichtet werden. Auch wenn der Faschismus seine jungen Leute dann in den Tod schickt, immerhin hat er ihnen vorher ein Kollektivgefühl und eine höhere Ordnung für ihr Leben gegeben. Das ist die Gefahr, das ist die Chance des Faschismus, die offengelegt nicht verleugnet werden muss. Denn nur wer hier eine andere Sinnmöglichkeit schafft, kann den Faschismus ein für alle Mal besiegen. Nicht wer sich in der wirren anarchischen Situation von heute einrichtet und glaubt, es sich damit für immer bequem machen zu können. Ja. Es gibt also den Drang nach dem Heroischen, nach dem Zusammengehörigkeitsgefühl des Volkes oder einfach einer größeren Idee. Und das können die in der Sowjetunion eben sehr gut erfüllen. Davon können wir lernen, aber nicht von unserer heutigen liberalen Gesellschaft. Die ist dazu nicht fähig und ja, hat es ja auch gezeigt, wie es dann den Faschismus umschlagen kann. Also es ist sehr, sehr gefährlich, das hier irgendwie zu essentialisieren und zu sagen, das ist ein Stand der Menschenrechtlichkeit, der muss gewahrt bleiben, sondern nee. Es liegt daran genau die Chance des Faschismus. Genau diese Ich-Gestörtheit, die erzeugt wird, die ich in mir spüre und wie wir heute eben so ja, unsicher sind, nicht wissen, was erwartet die Gesellschaft von uns, was ist unser Platz darin. Und ja, damals gab es halt dieses Angebot von den Nazis, sich so zu identifizieren als Deutscher, als Arier. Und dann bleiben die Juden außen vor oder andere, auch die ins KZ gesteckt werden, ja. Die sind dann schon früher dran, werden da getötet und die Deutschen dann später im Krieg verheizt. Und ja, aber es hat trotzdem irgendwie etwas sehr Anziehendes mit dem Faschismus. Und ja, warum sagen wir da eine Generation sich opfern für Ideale von nichts, einem Hauch von nichts? Irgendwie so formuliert es Lacan. Das haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen. Aber für mich ist es nicht so überraschend, nicht so unverständlich, sondern sehr verständlich, wie die Leute darauf kommen konnten, Nazis zu werden. Nicht nur in Deutschland, auch in der Ukraine, wo sie diesen faschistischen, mörderischen Kampf angeschlossen haben. Also ja, für mich ganz nachvollziehbar, dass der Nährboden der liberalen Gesellschaft das vorbereitet. Und genau die wirtschaftliche Unterentwicklung in der Ukraine, die wir jetzt seit 30 Jahren beobachtet haben, genau das vorbereitet, dass Leute sich davon noch viel mehr angezogen fühlen. Und genau wie in Deutschland in der ökonomisch niedergeworfenen Situation der Anfang der 1930er, ja, das da ganz normal ist. Aber trotzdem ja noch nicht vergleichbar. Klar, die Faschisten in der Ukraine sind nicht so brutal mörderisch und auch noch nicht vielleicht in die ganz höchsten Staatspositionen vorgedrungen wie damals bei Hitler, aber trotzdem ist das prinzipiell strukturell das Gleiche, dass dieser Nährboden da ist. Und es dann nicht die Individuen sind, die irgendwie schuldig sind und Nazis werden. Und, ja. Gut. Sondern wir sind hier schuldig. Wir, die wir uns als jeder, der sich zum Liberalismus bekennt, ist ein dummes Schwein, will ich einfach sagen. Gut. Wer sich zum Kommunismus bekennt, der wagt sich der lehnt sich aus dem Fenster, der wagt sich vielleicht vorhin, ja, das ist schwierig, da gibt es auch Widersprüche, Sachen, die nicht gut gelaufen sind im letzten Jahrhundert, aber wer sich dazu bekennt, der weist der Menschheit doch den Weg und sagt, ja, das ist das Richtige und das ist einfach faktisch so und das war einfach das richtige politische Projekt und das wird noch weitergehen, weil diese antikommunistische Propaganda kann ja nicht für immer andauern, wird ihre Wirkung verlieren. Genau, kommen wir deshalb jetzt hier auf einen Text über Stalinismus. Was ich da gestern sagte, dachte ich dann, war vielleicht zynisch zu sagen, ja, das sind Details, man kann über die Details diskutieren. Klar sind da Hunderttausende oder Millionen Menschen gestorben, tragischerweise in den Kollektivieren. Es war aber trotzdem die richtige Politik und man kann darüber diskutieren, was hätte man anders machen können. Aber grundsätzlich ist ganz klar, dass das Regime, die Regierung Stalins, eine Regierung ist, die Freiheit erstmal entwickelt, die Bauern und Arbeiter aus der Unterjochung rausführt und ihnen die Möglichkeit der Freiheit eröffnet. Und dann gibt es da einzelne Widersprüche und Gräuel, die passieren. Und das muss man auch wahrnehmen und genau untersuchen, ohne dabei auf die faschistisch-imperialistische Propaganda reinzufallen, was natürlich schwer ist, weil ja, die Geschichtsbücher davon durchzogen sind. Und wer dann aber meint, Stalin, das sei das ganz Böse gewesen, der Unterdrücker von Millionen Menschen, die Freiheit so enorm beschnitten, dass seine Gewaltherrschaft, nee, der hat gar nichts verstanden, der steht wirklich auf diesem faschistischen Geschichtsverständnis, das sich aus der antikommunistischen Propaganda von damals der Nazis immer noch speist und immer noch seine Stärke gewinnt. Und das muss man ganz klar offenlegen. Und sagen, es ist mir egal, was die Masse denkt, was die Mehrheit denkt, was diese Begriffe bedeuten. Für mich bedeuten sie das und für mich bedeutet Stalinismus den unglaublichen Entwicklungssprung, die leuchtende Hoffnung für die Menschheit, dass es ja doch möglich ist, dass sie sich aus der eigenen Misere befreien kann und dass das alles möglich ist ohne so ein religiöses Projekt, sondern ja, dann entwickeln sich religiöse Tendenzen, der Personenkult, der nicht von Stalin ins Werk gesetzt wird, sondern einfach aus dem Bedürfnis der Volksmassen, die noch aus der alten Gesellschaft herkommen, die so ein Bedürfnis haben nach der großen Autorität. Und Stalin sagte ja selber, ja, was soll ich machen? Die Leute brauchen einen Gott. Und ja, das sind dann also solche sozialen Phänomene, die entstehen mit dem Personenkult. Und das muss man genau untersuchen, aber nicht sagen, das ist das ganz andere, das ist ganz abzulehnen. Ja, natürlich ist es schwierig, das ist immer schwierig mit diesen Fakten. Wie blickt man da faktisch drauf? Ist faktisch so, wenn da auch Hunderttausende unterdrückt wurden, dass man dann sagen muss, es ist das ganz andere und so darf es nie wieder werden? Nee, sondern das ist genau das Gegengift, damit es nicht mehr so schlimm werden muss, wie wir es im Faschismus mit Hitler gesehen haben. Und das heutige Liberale ist das wirklich Mörderische. Und ist das wirklich was, nicht nur ein paar Hunderttausend, wie bei Stalin dann zum Opfer fallen lässt, sondern wirklich ja, mehrere Millionen jährlich, also die in Kriegen zerrieben werden, Kriegen, die wir anheizen, die wir direkt anzetteln und finanzieren oder zu denen wir nur indirekt beitragen durch ökonomische Unterjochung. Und das ist einfach ganz klar für mich, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einem humanistischen linken Diktator, meinetwegen, wie Stalin, Staatsmann, Staatschef, und einem, ja, Hitler sowieso natürlich, ein Faschist, ein mörderischer, aber auch einer Merkel, einem Macron, das sind wirklich die anderen, das sind Leute, die muss man ganz hart bekämpfen, auch mit Gewalt, das ist für mich ganz klar, also, ja, gut. Und jetzt aber zu diesem Text, ja, nehmen wir uns den vor. Die Stalinisten machen es sich am wenigsten von allen einfach mit der Frage nach Menschenleben. Das Recht auf Leben ist das fundamentale Menschenrecht. Danach kommen ökonomische Teilhabe an der Arbeit, Behausung, Freiheit von Diskrimination etc. Genau, und das, ja, letztes Mal sagte ich dieses juristische Schutz vor Willkür, aber viel wichtiger ist ja das, was ich schon mal nannte in Bezug auf dieses Lied I Just Wanna Live. Das ist grundlegende Menschenrecht. Und dann kommt eben die Arbeit zu sagen, ja, du kannst auch irgendwie leben von dem, was du dir erarbeiten kannst. Genau. Und das sind die Menschenrechte, die dort erstmal entwickelt wurden in der Sowjetunion, wo die Grundlage gelegt wurde. Wer meint, die Regierung Stalins habe die Freiheit massiv beschränkt, dem sage ich, ja, aber die richtige Freiheit, die des Kapitalverkehrs und der Ausbeutung. Stalinismus heißt Massenalphabetisierung, Elektrifizierung, Wirtschaftsaufschwung, Emanzipation von rückständigen Strukturen für mehr als 100 Millionen Menschen. Stalinismus war die richtige Politik in einer schwierigen weltpolitischen Lage und hat für hunderte Millionen Sowjetbürger massive materielle Verbesserungen gebracht und ein Leben in relativer Freiheit und ohne allzu große ökonomische Zukunftsangst ermöglicht. Zudem schuf er die Grundlage für die Freiheit von der Hitler-Barbarei, die Milliarden weiteren Menschen im Laufe des 20. Jahrhunderts zugute kam. Genau. Und da kann man dann eben, wie Marlon Cohn es irgendwie machte, auf seinem Blog, ja, auch sehr ambivalent, aber trotzdem grundrichtig davon sprechen, von den, ja, völlig gerechtfertigten Opfern des Stalinismus. Völlig gerechtfertigt, ja. Und das ist nicht zynisch, sondern das heißt, ja, auch wenn es da Gräuel gab und Sachen, die exzessiv dann aus dem Ruder gelaufen sind und wo man das genau analysieren muss, was ist da passiert, was waren da politische Fehler, so ist doch dieser Stalinismus im Ganzen genau das Projekt, was mehr unnötige Tote verhindert, zum Beispiel dadurch, dass er Hitler schlägt und Hitler dann nicht weiter die Juden ermorden kann, was dann ja so weiter passiert wäre, wenn Hitler gewonnen hätte. Also können wir hier sagen, ja, wir können nicht irgendwie die Welt ändern, ohne uns ganz die Hände schmutzig zu machen und ohne, dass da auch Blut an unseren Händen kleben bleibt. Und es wäre schön, das muss man versuchen, das friedlich zu lösen, dass immer, dass die oberste Maxime ist, die friedliche Lösung zu suchen. Und ja, wenn Stalin, da kommen wir jetzt auf diese Kollektivierung, wenn das aber als die richtige rationale Politik gesehen wird, ins Auge gefasst wird und dann durchgeführt wird, ja, dann sterben da Menschen und im Endeffekt ist aber völlig gerechtfertigt, ist zu sagen, ja, das sind Opfer des Stalinismus, aber die sind grundsätzlich zu unterscheiden von unseren heutigen Opfern des US-Drohnenterrors etwa, das sind wirklich Opfer des Faschismus, des reinen Menschenhasses oder ja, das einfach einem egal ist, der Empathielosigkeit, dass man sagt, die unsere Geostrategie, die Ausweitung unserer Machtinteressen, das ist das Oberste oder die Profite der Rüstungskonzerne, das ist das Oberste und dafür können auch mal ein paar Millionen Menschen sterben, so sagen es die USA und Stalin sagt, nee, ich will nicht, dass Russen oder andere Sowjetbürger sterben, aber jetzt ist so wichtig, diese Politik da durchzuführen und ja, da werden wir auf Widerstände stoßen und wir müssen diesen Preis zahlen, auch wenn es ein sehr hoher Preis ist und man das nicht genau vorausberechnen kann, was das dann für Klassenkämpfe werden, aber es ist das Richtige, genau. Und in diesem Sinne kann man das sagen, die völlig gerechtfertigten Opfer des Stalinismus. Das, ja, das ist nicht zynisch, nicht degeneriert, sondern degeneriert ist der heute sagt, ja, unsere westliche Demokratie, die verursacht doch keine Opfer. Wir können hier doch in Freiheit leben. Damit legitimiert man genau diese Sicht auf die anderen Weltgebiete, das Untermenschentum. Das wird denen unterstellen. Und gut, jetzt aber zu diesem Text. Stalin nahm die große Bürde auf sich, eine schwere Entscheidung zu treffen. Mitte der 20er Jahre für die landwirtschaftliche Kollektivierung, die erbitterte Gegenreaktionen hervorrufen würde, wie er klar voraussah. Dennoch war es die richtige Politik. Die Großgrundbesitzer hielten an ihrer tradierten Gewohnheit fest und daran, dass es ihr Recht sei, Privatbesitz an Ackerland und Maschinen zu behalten. Tja, wer an dem falschen Standpunkt festhält, muss sich nicht wundern, bekämpft zu werden. Die Kampagne war sicher auch mit herber, exzessiver Gewalt von Seiten der Bolschewiki geführt, aber eben damit machte sich Stalin nicht leicht, sondern sehr schwer, anders als wir heutigen, die den brutalen, menschenverachtenden Liberalismus obhalten lassen. Er wendet Gewalt nur dort an, wo er glaubt, dass es unerlässlich ist. Und in der Tat war es ja wichtig, die Produktivität zu steigern und sozialistische Strukturen zu schaffen, nicht zuletzt für das reine Überleben und die ökonomische Überlegenheit über Nazi-Deutschland 10 Jahre später, als man gegen Kriegsende schlicht mehr produzieren konnte und die Nazis unter enormen menschlichen Kosten zum Glück doch besiegen konnte, was alle anderen Weltmächte nicht geschafft hätten. Ja, die Kulaken, die Großgrundbesitzer standen im Weg. Genau, und dann, was Grün auch schrieb, zu Robespierre, der ja war auch so blutig, hat Leute geköpft, aber um den Fortschritt ins Werk zu setzen, in so einer ganz krassen historischen Situation des Widerspruchs der Revolution, wo es ja die alten Ideen gibt, da wird man nicht anders vorwärts kommen als durch Köpfen und dass man die alten Kopfinhalte so ersetzt durch die eigenen Inhalte von Robespierre. Anders wird es da nicht gehen durch Überzeugen. Klar, auch wenn man in anderen Situationen sehr viel Wert darauf legen muss, aufs Überzeugen. Aber in einer gewissen Phase muss man vielleicht einfach erstmal die eigene Herrschaft stabilisieren. Und ja, die Kopfinhalte ersetzen, da ist einfach das Falsche, woran die Kulaken festhalten, dass sie sagen, es gibt dieses Recht auf mein Privateigentum hier, mein Ackerland, sondern nee. Aber sie haben ja auch durch diesen enorm erbitterten Kampf Zugeständnisse rausgeholt, dass irgendwie dann private Lebensmittelmärkte noch existieren konnten, dass nicht alles Getreide abgeführt werden musste, sondern ja, da gab es Zugeständnisse dann von Seiten der Bolschewiki, dass hätte man besser verhandeln können, nicht so brutal, dass Menschen dann sterben, weil sie auch nicht ausgesät haben, weil sie ihre eigenen Tiere geschlachtet haben, mehr als die Hälfte der Nutztierbestände einfach geschlachtet aus dem Widerstand heraus, um so auch diese Hungersnot eben provoziert haben. Also da hätte man besser natürlich verhandeln müssen, einen Kompromiss schließen und es wurde ja auch von Seiten der Bolschewiki dann darauf eingegangen und gesehen, okay, wir können es hier nicht so einfach durchsetzen, was wir wollen, sondern es muss zum Beispiel diesen Kompromiss geben, der lokalen Märkte, wo noch Lebensmittel verkauft werden können und die besonders in solchen schwierigen Zeiten dann das Überleben sichern konnten für die Bevölkerung dort. Und es kann nicht alles an Getreide einfach abgeführt werden an die Zentralregierung. Genau. Und es darf natürlich auch noch Eigentum geben. Man hat natürlich immer noch sein Haus, sein Hof, seine Hühner, seine Rinder. Das alles gab es ja noch. Nur eben die größeren Ackerflächen und so weiter mussten dann kollektiviert werden in einer Kolchose oder Sovchose. Nun weiter. Ja, die Kulaken standen im Weg. Aber der bolschewistische Umgang mit ihnen ist ganz anders zu beurteilen als unsere heutige Gleichgültigkeit gegenüber den im Mittelmeer Sterbenden. Diese Afrikaner sind für uns nur Rohmaterial, das noch ein bisschen unsere Wirtschaft anfeuern darf, falls es die Strecke nach Europa schafft, die eben extra so gefährlich sein muss, damit nicht zu viele das Risiko eingehen. Stalin setzt mit seiner Strategie eine sozialistische Politik um, zur Teilhabe aller am Wirtschaftsprozess und dessen Früchten. Und ja, dazu schickt er auch Hunderttausende oder Millionen nach Sibirien ins Gulag. Über solche Maßnahmen und deren retrospektive Beurteilung im Gesamtkontext kann man streiten und den Bolschewiki gern Detailfehler nachweisen. Die Grundrichtung der Politik stimmt aber und führt vorhersehbar zu weniger Toten, weniger menschlichem Leid und mehr Befreiung der individuellen Produktivkräfte als der menschenverachtende Imperialismus des Westens. Stalin hat auch ambivalente, brutale Dinge getan oder beauftragt, aber er ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Massenmördern Biden, Trump, Obama, die den Nahen Osten niederbomben, oder der Wirtschaftskolonialistin Merkel, die die Arbeits-, Obdach-, Zukunftslosigkeit in Südeuropa befördert und dem Sterben der Hungernden in Afrika, die unserem Imperialismus überflüssig erscheinen, tatenlos zusieht. Merkel ist ein böser Mensch, ein verrottetes, grundschlechtes Individuum. Das aber auch nur durch die Massenbewegung der hysterischen Medien- und Politikerblase erklärbar wird. Stalin, ein edler Mensch, der diffizile Abwägungen in ganz brutalen historischen Epochen und Klassenkämpfen trifft und dabei meistens richtig lag, wofür ich ihm dankbar bin. Genau, Merkel, müssen wir ja auch nicht so zum Bösen stilisieren, mir ist noch wichtig, den Punkt zu machen, klar, Vergleich mit Stalin als Staatschefin eines mächtigen Landes. Und ja, sie ist aber auch Teil dieser Welle der Massenbewegung, dieser degenerierten Blase aus Politik und Medien. Und ja, ist nicht zu erklären ohne das. Also das ist auch nicht sie allein schuld, aber auch bei Stalin ist nicht er allein. Der
für gewisse Prozesse dann verantwortlich ist, aber der eben ja doch gewisse Entscheidungen trifft und das in vielen Fällen eben sehr gut getan hat. Und ja, wir können nicht an irgendeinem historischen Punkt den Cut machen und sagen, ab hier Gesellschaft wegen Umbau geschlossen, wie Dietmar da sagt. Ja, jetzt gibt es null Tote in der Zukunft, wenn hier nur 1917 man sagt, jetzt geht Russland über ein ganz freies, liberales, demokratisches Land zu werden, dann gar keine Toten, gar keine Kämpfe mehr in den nächsten Jahren. Ja, das ist romantisch, das ist nicht ernst zu nehmen, so ein Geschichtsverständnis, wie es heute vorherrscht, dass man sagt, die Bolschewiki waren es, die das Blut wieder eingeführt haben, die ja diese Blutlinie eingeführt haben. Und ja, das ist so schwachsinnig, die Blutlinie durch die tausenden, abertausenden Jahre der Menschheitsgeschichte, durch das vorige Regime des Zarismus und dann ja leider auch noch durch das wirkungsvolle linke Regime, die linke Regierung der Bolschewiki. Und es ist das Richtige, das Grundrichtige, vor allem heute, sich auf Stalin zu berufen und sagen, ja, wir müssten genauso wie Lenin damals putschen und an die Macht putschen und genau wie Stalin dann den Sozialismus aufbauen. Und das ist das Menschliche, das ist das, was der Menschheit den Weg in die Zukunft weist, was zum humaneren Zusammenleben führen wird. Und an dem Status quo heute festzuhalten, das ist das wirklich barbarisch, was so unfassbar ist, wie man das rechtfertigen kann. Jetzt aber kommen wir zum launigeren Teil. Also ja, da rede ich mich natürlich hier in Rage. Das kann man ja nicht. Aber dazu passt jetzt eigentlich noch eine Sache, die ich in der Mittagspause schrieb. Ja gut, jetzt bin ich schon so in Rage. Zur Frage von Argentinien, genau. Es ist nämlich auch gar nicht so wichtig. Ich muss mich auch weiter einarbeiten in die Detailfragen der Historie. Jetzt, ja. Nicht nur die Sowjetunion, da bin ich dabei, aber jetzt gerade auch diese aktuellen Brandherde wie Syrien und die Ukraine, da muss ich noch weiter nachbauen. Da habe ich nicht den ganzen Überblick, sage ich ja ganz klar, aber zumindest ja, mit der US-Außenpolitik, Militärpolitik des letzten und dieses Jahrhunderts, da kenne ich mich schon ein bisschen aus in diesem Buch von Lüders. Und das ist ja wichtig, das aufzuarbeiten, genau. Will ich nur sagen, sich weiter vorzupuschen. Und es ist aber, ja, irgendwie generisch, irgendwie ein Gesamtzusammenhang, diese Welt. Und man kann da auch das materialistisch analysieren. Ärmere Länder wie Argentinien etwa, und die ich ein bisschen begreife, weil ich da die Diskussion dann sehe, wenn ich dort reise oder dort gelebt habe, da ein bisschen die Mentalität verstehe und das begreifen und einfach versuchen zu verstehen. Genau, das kann man dann extrapolieren, kann das übertragen und sagen, in der Ukraine ist es ungefähr ähnlich vielleicht, weil die wirtschaftlich auf einem ähnlichen Niveau sind oder sogar noch abgeschlagener als Argentinien jetzt. Klar, ja, durch den Krieg. Das kann man dann sagen, ja, irgendwie so ist es, auch wenn es kulturelle Differenzen gibt. Und da ganz wichtig aber, dass diese beiden Länder zu den kleineren, abgehängten, machtlosen Ländern gehören und wir hier zu den Potenten in Deutschland. Und diese Dialektik ist wichtig zu begreifen, wie blicken die auf uns und wie blicken wir auf die. In Argentinien sieht man den sozioökonomischen Niedergang als Ausdruck des eigenen Untermenschentums. Wir sind einfach gründlich degeneriert, heißt es dort. Hier hat alles keinen Sinn mehr. Dieses Land ist unregierbar. Das Volk selbst schuld und zu blöde, sich eine unkorrupte Regierung zu wählen. Diese Selbstwahrnehmung ist Spiegel unseres europäischen Blicks auf diese übermannten, niedergeworfenen, abhängig gemachten Gebiete. Der Westen rückt dort immer wieder ein, nicht militärisch, was zu ineffizient wäre, sondern finanzkolonialistisch, was noch viel brutaler und tödlicher ist als militärische Aggressionen. Diese Penetration ist gleichsam eine Ersatzhandlung für den immer seltener werdenden Sex, den die Westmenschen nicht mehr erfahren, weil der psychologische Terror der Kapitaldiktatur sie voneinander entfremdet und sie sich angeekelt von körperlichen Lüsten abwenden. Genau, das ist dieses Citoyen-hafte, dass man sich als Bürger begreift und irgendwie ist da, kommt das nicht mehr zusammen, findet da keine Angleichung mit der vulgären Bourgeois Basis des Lebens statt, mit dem körperlichen. Und genau. Die Bourgeoisie stellt durch ihren Imperialismus oder durch direkten Faschismus, Militarismus wie im Irak oder der Ukraine, dem westlichen Macker ein Ventil zur Verfügung, durch das er den angestauten Frust der verunsicherten Männlichkeit entladen und sich mit den Frontkämpfern oder mit der europäischen Wirtschaftspotenz identifizieren kann. Ja, wir sind die Übermenschen. Wir haben das Recht, uns so aufzuführen und alles zu zertrampeln und die Opfer unserer Gewalt noch für selbst schuldig an ihrer Misere zu erklären und ihr Leid zu verspotten. Das ist die materielle Haltung der deutschen Regierung und des von ihr unterjochten, strunzdumm gehaltenen Volkes. Ideologisch wird diese Gewaltherrschaft mit Menschenrechten, Universalismus überfrachtet. Ein Materialist wird dieser heuchlerischen Selbsterzählung freilich nie auf den Leim gehen, da das Sein nicht nach dem Bewusstsein beurteilt. Erzählt euch keine Geschichten, so Althussers Aufforderungen. Menschenrechte müssen immer dann in Stellung gebracht werden, wenn ein Krieg geführt werden soll, die Stimmung gegen einen vermeintlich barbarischen Feind angeheizt werden muss an der Heimatfront. Materiell gesehen strecken wir mit unseren Menschenrechten fremde Gebiete, fremde Herrscher wie Gaddafi und Völker wie Libyen einfach nieder und treten so lange auf sie ein, bis sie tot liegen bleiben. Der Menschenrechtsdiskurs ist die erste Angriffswelle, auf die Bomberstaffeln und Artilleriefeuer folgen. Genau, wie die NATO dann halt sagt, wir müssen da eingreifen in Libyen wegen Menschenrechten. Ja, die Lage ist beschissen und es ist genau jetzt an der Zeit, das neofaschistische Regime Scholz und von der Leyen wegzuputschen und die EU-Völker von dieser Gewaltherrschaft zu befreien. Und selbst wenn die europäischen Völker schon zu degeneriert sind, um den sich anbahnenden Weltenbrand noch abzuwenden und aufzubegehren gegen ihre Unterdrücker, müssen wir diese moralische Forderung zumindest artikulieren, um den argentinischen Klassenkämpfern die Chance zu geben, eine neue Perspektive auf die vermeintlichen nördlichen Übermenschen einzunehmen und sie als die verblödeten, grunzenden, quiekenden Schweine wahrzunehmen, die sie sind und mit denen es keine produktive Zusammenarbeit mehr geben darf in mittlerer Zukunft. Genau, das zielt auf diese Blockadepolitik hin, Blockade des globalen Südens gegen den Norden. Und ja, soweit muss man es ja nicht dran. Vielleicht ist genau richtig, wie Xi Jinping sagt, keine Blockkonfrontation, selbst nicht gegen so ein Unrechtsregime wie das der NATO-Staaten. Selbst da muss man doch drauf dringen, auf die Einheit der Menschheit. Ja. Aber wichtig ist halt, ja, wenn wir hier nichts mehr machen können in Europa, wovon ich auch ausgehe, wahrscheinlich ist jetzt schon dieser Punkt überschritten, dass es zu spät ist, nach 33, wie ich meinte, irgendwann läuft es einfach so weit und ja, man hätte lieber früher mal eingreifen und die Diskussion härter führen müssen, die Klassenkämpfe, aber vielleicht ist jetzt auch wirklich dieser Punkt überschritten langsam, ich weiß nicht, will ja nicht Defätismus verbreiten, aber einfach die Frage in den Raum stellen. Und viel wichtiger ist aber das, was in Argentinien, in Nigeria und diesen anderen Ländern passiert, dass wir denen eine Basis geben, ein Substrat, worauf sie ihr revolutionäres Denken aufbauen können. Und das kann halt nicht gehen, solange sie genauso hinblicken nach Norden und da diese Übermenschen wahrnehmen und sagen, ach stimmt, ja, es liegt wirklich an uns selber, wie es die Griechen auch sagen, an uns. Wir sind selbst verschuldet in dieser Krise und ja, wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Und es stimmt schon, was die Deutschen uns sagen, dass die Schwäbische Hausfrau einfach der Maßstab für die ganze Welt sein muss. So hat man zu wirtschaften, seine Finanzen zu führen. Und wir kriegen es einfach nicht hin. Wir wissen es ja auch selber. Ne? Wir sitzen so gern am Strand und so weiter, wie ich vorlas in diesem halbfaschistischen Text. Ja, und so ist es die Perspektive der Untermenschen. Und da müssen wir denen helfen, da rauszukommen und ganz klar uns selbst anzubringen und zu sagen, nee, wir sind degeneriert, wir sind unseren Machthabern ausgeliefert und wir sind ihnen einfach treu, obwohl man eigentlich weiß, man müsste aufbauen, gern die wegputschen, man weiß nicht warum, aber scheinbar, ja, ist alles egal, es ist alles egal, solange noch leben kann und noch materiell abgesichert ist, werden sich die meisten Menschen niemals Gedanken darüber machen, ob dieses Regime, in dem sie leben, jetzt ein Faschismus ist oder was auch immer. Und ja, so ist es halt damals mit dem Faschismus dann, wo die Leute dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen, sich als Deutsche wiederfinden können, Das ist nicht den Leuten vorzuwerfen, sondern ich weiß nicht, es ist denen, die sich politisch engagieren wollen, vorzuwerfen. Die hätten ja irgendwie Gelegenheit, die Gesellschaft zu verändern. Oder den Revolutionären, die nicht in der Lage sind, die Revolution ins Werk zu setzen, wie eben leider die KPD damals in Deutschland in den 20er Jahren. Nun, genau, aber jetzt, da kommen wir in einen zu langsamen Duktus. Drehen wir hier wieder auf, spielen wir ab. Komm. Es gibt hier nämlich einen sehr schönen Makroskopartikel. Zerschlagt die Schweiz. Jawohl. Das ist es, was ich jetzt machen will. Ich will euch einfach zerschlagen. Also nicht physisch, aber eure Selbsterzählung, Selbstauffassung und Identifizierung mit diesem verbrecherischen BRD-Staat will ich zerschlagen und schön auf den Deckel gehen. Ja, nicht jedes Problem ist ein Nagel, wie Obama damals sagte, in der Militärakademie West Point, was, glaube ich, wo er diese Rede hielt. Ja, wir haben den größten Hammer auf der Welt, die größte Potenz, aber nicht jedes Problem ist ein Nagel. Ne? Wir können euch auch nicht immer und überall einsetzen, aber wir versuchen es schon, überall einen Hammer einsetzen, auch wenn er gar nicht passt. Aber ja, so irgendwie sagt er. Gut, jetzt dieser Artikel hier von Peter Schulz auf Makroskop am 15. September erschienen. Bonds geheimer Auftrag soll an der Sprache ansetzen und hat doch ein ganz anderes Ziel. London im Büro von M. M, kommen Sie, James, setzen Sie sich. Bond, vielen Dank, Sir. Kennen Sie die Schweiz, James? Doch, natürlich. Einige meiner spektakulärsten Aktionen habe ich da durchgeführt. Ach ja, natürlich. Also, James, unser neuer Auftrag wird Sie vielleicht etwas überraschen. Die Regierung, Ihre Majestät, hat beschlossen, dass die Schweiz zerschlagen werden muss. Das ist in der Tat überraschend. Muss sie das? Ja, die Hintergründe kann ich Ihnen noch nicht offenbaren, aber der Entschluss steht fest und soll jetzt mit Hochdruck umgesetzt werden. Wie soll ich das bewerkstelligen? Bislang gab es doch wohl keine Anzeichen für irgendwelche Separationsbestrebungen und haben die Schweizer die letzten Jahrzehnte nicht doch recht manierlich zusammengelebt? Ja, das hat uns auch Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben allerhand Fachleute deswegen befragt. Einige meinten, wir sollten den latenten Konflikt zwischen Berg- und Talbewohnern ausnutzen. Aber schon im Hinblick auf das Endziel, zwei oder mehr verfeindete Nachfolgestaaten zu schaffen mit einer hochmilitarisierten Grenze, schien uns das wenig sinnvoll. Eine Höhenlinie als Demarkationslinie? Andere verwiesen auf das Vermögensgefälle, welches es ja auch in der Schweiz gibt. Aber auch da wäre ein Sezessionsgebiet nur schwer zu definieren. Außerdem würde das möglicherweise auf die Installation einer kommunistischen Partei der Schweiz hinauslaufen, was uns doch etwas zu gewagt erschien. Nein, Bond, Sie werden an der Sprache ansetzen. Machen Sie den restlichen Schweizern, also vorrangig den Deutschsprechenden, klar, dass die Welschschweizer ihr Unglück sind und möglichst umfassend vom öffentlichen Leben auszuschließen sind. Q wird Ihnen dazu noch Informationen geben. Wenn wir die Romandie von der Restschweiz abspalten könnten, wäre es ideal. Bond. Sir, ich werde mein Bestes geben. Erhält mein altgedienter DB5 Sportwagen eine neue Spezialausrüstung? Nein, das wird nicht nötig sein. Aber Sie erhalten diesen Aktenkoffer. So viele Banknoten auf einem Haufen habe selbst ich bislang nicht gesehen. Wir hoffen, dass Ihnen das bislang verschlossene Türen öffnen wird, neben den Kontakten, die wir ohnehin vorbereitet haben. Sie können großzügig damit umgehen. In dieser Sache haben wir nahezu unbegrenzte Fonds zur Verfügung. Aber wir erwarten Ergebnisse. In spätestens 120 Minuten, in 100 Tagen, erstatten Sie mir Bericht. 99 Tage später, in einem geheimen Alpenbunker. M.
James, Sie haben gesagt, dass Sie so sehr beschäftigt seien, dass Sie schlecht nach London zur Berichterstattung kommen könnten. Deshalb habe ich mich für einen Tag von der Konferenz in Locarno losgeeist. Wie sieht's aus? Sir, wie Sie ja sicher mitbekommen haben, war es nötig, die bisherige Regierung zu stürzen. Darunter waren einige Leute, die sich hartnäckig geweigert haben, den neuen Anti-Welsch-Kurs mitzumachen. Aber ich hatte sehr gute Unterstützung bei den hiesigen Presse- und Medienleuten. Auch das Gerücht, die Deutschschweiz könne möglicherweise 51. Staat der USA werden und dann riesige Integrationsgelder abschöpfen, hat doch bei nicht wenigen Leuten verfangen. Die neue Regierung ist auf dem richtigen Kurs und hat Französisch nicht nur als Amtssprache verboten und von allen amtlichen Formularen getilgt, sie geht aktiv gegen Restbestände welscher Amtsträger vor und drängt sie mit verschiedenen Methoden aus dem Amt. Der neue Informationsminister sagt, dass ihm dabei die Lektüre der Broschüre eines gewissen Goebbels, die wir ihm haben zukommen lassen, sehr geholfen hat. Jedenfalls sind jetzt wilde Demonstrationen pro und contra an der Tagesordnung. Alle Schweizer sind hoch emotionalisiert. Die Welschschweizer in der Romandie sind höchst aufgebracht. Es ist dabei schon zu symbolischen Besetzungen von Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden gekommen. Da müssen Sie ansetzen. Sorgen Sie dafür, dass dabei Waffen zu sehen sind. Haben nicht alle Schweizer Reservisten ihr Gewehr im Schrank? Nein, nicht mehr. Die Regel wurde abgeschafft. Aber wir könnten sicher irgendwie Waffengebrauch provozieren. Tun Sie das, Bond. Wir brauchen dringend eine Demarkationslinie zwischen Ost- und Westschweiz. Besser noch einen kleinen Bürgerkrieg. Nun kann ich es Ihnen sagen, James. Es geht gar nicht um dieses Land. Es geht um Frankreich. Wir wollen, dass Frankreich sich irgendwann dazu berufen fühlt, zum Schutze der französisch sprechenden Schweizer zu intervenieren. Also Frankreich ist das eigentliche Ziel? Ja, Frankreich. Trafalgar und Waterloo sind schöne Siege gewesen, aber noch immer hocken diese Froschfresser in ihrem schönen Paris und lassen sich nicht restlos angloamerikanisieren. Noch immer schnappen uns die Leute von Dassault die schönsten Rüstungsaufträge in Afrika und anderswo weg. Das muss aufhören! Waren, Bond, waren nicht irgendwann einmal Verbündete? Waren wir nicht irgendwann einmal Verbündete, damals, als die Deutschen noch nicht unser Festlanddegen waren, sondern gegen uns waren, ja sogar London bombardierten? Dass ausgerechnet Sie mit diesen Weltkriegssentimentalitäten kommen. Wir haben harte Zeiten. Wir müssen jetzt klare Zustände auf dem Kontinent schaffen. Auch wenn wir dabei mit diesen arroganten CIA-Schnöseln zusammenarbeiten müssen. Jawohl, Sir. Gut, hier nur kurz zur Erklärung. Dieses Land, die Schweiz, ist ja auch gespalten. Der Text geht noch weiter. Ich finde es sehr ergreifend. Und die Schweiz, klar, die ist nicht politisch gespalten, sondern da sehr vereint. Man legt sehr viel Wert auf Konsens. Alle Parteien sind irgendwie in der Regierung oder irgendwie so. Ich kenne mich da nicht genau aus, aber das politische System ist doch nochmal ganz anders als hier die parlamentarische Demokratie. Und es gibt natürlich diese verschiedenen Sprachen. Den italienischsprachigen Teil, der ist irgendwie der kleinste, das Tessin. Wobei, weiß ich gar nicht von der Fläche her, vielleicht schon relativ groß, aber nicht so dicht besiedelt. Die größte Volksgruppe sind eben die Deutschen. Oder, ja, nicht Volksgruppe vielleicht, aber deren Muttersprache Deutsch ist. Oder Schweizerdeutsch, was ja auch schon sehr verschieden ist vom rein Hochdeutsch, was ich kaum verstehen lässt so. Und dann gibt es natürlich die Franzosen, die dann die zweitgrößte Gruppe sind. Und zum Beispiel in Bern leben vor allem deutschsprachige Menschen. Und wenn man dann aber ein bisschen rausfährt Richtung Westen, Richtung Frankreich, dann sind dann nach 20, 30 Kilometer schon die ganzen Schilder auf Französisch, die Leute sprechen Französisch. Klar, viele wachsen auch bilingual auf, aber es ist ja wichtig, dann das halt alles zu inkorporieren. Die Amtssprache muss dann ja dreisprachig oder auch noch mit diesem Rätoromanisch sein. Also mehrere Sprachen als Amtssprache, alle Formulare, dass jeder das verstehen kann. Und ja, die Grenzgebiete gar nicht so genau definiert sind. Wo ist jetzt hier ein Dorf, in dem man schon wieder Französisch spricht und in wo hört dieses Umland von Bern auf, wo man eher Deutsch spricht. Genau. Und das ja, ist ja auch so wunderbar, dass es das geben kann, einen Vielvölkerstaat oder vielsprachigen Staat, wie in der Sowjetunion, früher in der österreich-ungarischen Monarchie. Es kann ja doch funktionieren, nicht mit so einem reaktionären politischen Konstrukt wie damals Österreich-Ungarn.
Und ja. Und in der Schweiz sind sie dann natürlich sehr gesichert, deshalb ist das hier sehr fiktiv, also sehr ja, gefestigt einfach, dass sie da ihr Zusammenleben so gefunden haben und es nicht vielleicht vorstellbar ist, dass die sich so auseinander dividieren lassen. Aber ja, in anderen historischen und vor allem viel weniger ökonomisch wohlhabenden Ländern ließe sich so eine Operation natürlich sehr viel leichter durchführen. Da wäre es dann keine Fiktion, sondern vielleicht wirklich, ja, ist das, wie ich letztes Mal sagte, diese Bourgeois-Welt ist so einfallslos, regelmäßig werden die politischen Intrigen, werden noch die Fantasie der Schriftsteller überflügeln. Im House of Cards werden sie noch eins draufsetzen. Also das, ja, man kann sich es gar nicht vorstellen. Die Realität ist krasser als jede Fiktion. Und jetzt aber hier zum letzten Abschnitt dieses fiktiven Textes. Wieder im Büro von M in London. M. Schön, dass Sie kommen konnten, James. Nach 1000 Tagen sieht Ihre Bilanz doch gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht aus. Danke, Sir. Aber das Leben in diesem stinklangweiligen Bern geht mir doch ziemlich, wenn Sie den saloppen Ausdruck entschuldigen, auf den Senkel. Wenigstens kann ich jetzt ab und an einen Freund... Wenigstens kann ich jetzt ab und zu einen Frontbesuch machen und sehe dabei hochmotivierte junge Deutschschweizer als frisch gebackene Soldaten. Erinnert mich etwas an meine Zeit in Sandhurst. Ja, man kann es nicht fassen. Das ist einfach ein witziger Text, aber so zynisch eigentlich. Also, ja, das ist schwarzer Humor. Also nochmal. Wenigstens kann ich jetzt ab und an einen Frontbesuch machen und sehe dabei hochmotivierte junge Deutschschweizer als frisch gebackene Soldaten. Erinnert mich etwas an meine Zeit in Sandhurst. Der von uns instigierte Bürgerkrieg hat sich nach kurzer Zeit zwar etwas festgefahren, dafür werden die Franzosen, unser eigentliches Ziel, immer nervöser. Machen Sie weiter Druck, Bond. Wenn die Franzosen noch innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate intervenieren, dann läuft es in unserem Sinne. Auch wenn es dabei zu direkter militärischer Konfrontation zwischen den Truppen Berns und Frankreichs kommt? M. Genau das ist unser Ziel. Und wenn der Krieg kommt, werden wir dafür sorgen, dass er so lange wie möglich dauert. Wir wollen Frankreichs Schwächung, militärisch und wirtschaftlich. Sie werden sehen, unsere amerikanischen Freunde haben sich da schon eine Menge einfallen lassen. Bond. Aber eigentlich hätte Bern bei diesem Kampf doch keine Chance, oder? Machen Sie sich darüber keine Sorgen, James. Solange Bern noch junge oder auch nicht so junge Deutschschweizer ins Militär einziehen kann, so lange werden wir den Jungs das nötige Gerät schon um den Hals hängen. Für einige wird es freilich eine Todesschlinge sein. Aber was kümmert's uns? Hohe Ziele verlangen manchmal hohe Opfer. Nieder mit Frankreich! Dann soll es so sein, Sir. Gut, das war dieser wunderbar fiktionale Text und ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt noch einen Kommentar machen sollte, weil es eigentlich offensichtlich ist, worauf das hinausläuft und auch der Kommentar des Autors hier, den er noch anfügt, weiß gar nicht, ob das jetzt noch nötig ist. Ich habe dazu auch wieder was geschrieben, aber ja, was erlaube Schweiz? Das können wir hier, oder was erlaube Frankreich? Ja, Frankreich, die wollen sich schwächen. Ja, ich glaube, das kann man erstmal für sich stehen lassen und ich kann es dann überlegen für nächstes Mal, aber ich will hier nicht, ja. Man muss ja schon blind sein, um nicht zu verstehen, auf welche reale Begebenheit dieser Text anspielt. Und gut, machen wir deshalb am besten noch mit was anderem weiter. Ja, und ich will euch wiederum unterwerfen, die Frontlinie schaffen, solange ihr mir noch eure Aufmerksamkeit schenkt und noch weiter diese Worte in euer Ohr entsenden darf, da werde ich auch dafür sorgen, dass diese Worte heiß und feurig sind und euch das Gehirn versengen. Ja, deshalb jetzt auf zu den letzten 10 Minuten hier. Komm. Jetzt gilt's. Aber was mache ich jetzt? Es gab diesen Text, die Shownotes von Folge 64 hatte ich damals angefangen vorzulesen, aber immer noch nicht ganz beendet. Es gibt jetzt nur noch einen Absatz oder einen Schlussteil, den ich noch vorlesen will, der noch gefehlt hat. Und dann gibt es auch natürlich weitere Shownotes, die ich vorlesen will, aber für heute, glaube ich, reicht es damit. Also ich hatte schon zweimal aus diesem Text, der sich nennt Zwei Gleise, vorgelesen. Wir waren bei Sarah Wagenknecht, Stefans Kommentar in diesem Alias-Podcast und dann mein Schluss. Ja, man kann nichts tun, man kann nur still bleiben aus dem Podcast und so ist es ja auch. Man ist da irgendwie hilflos, wenn da ein Krieg tobt. Und nun weiter. Man sollte versuchen, die imperialistischen Verstrickungen des eigenen Landes aufzudecken. Über ein ausländisches Land wie Russland kann man schlecht urteilen und seinen Imperialismus entlarven, wenn einem die politische Kultur fremd ist. Grundsätzlich bewundere ich Russland nicht und es ist ja kein kommunistischer Staat mehr, was erstaunlicherweise oft vergessen wird in der öffentlichen Debatte. Staaten wie China bewundere ich, weil sie einer sozialistischen Ideologie treu sind. Russland hat trotzdem das Recht, sich gegen die aggressive, tribalistische Expansionspolitik des Westens zur Wehr zu setzen. Auch wenn der Schutz der russischsprachigen Minderheiten nur ein vorgeschobenes Argument sein mag und im Hintergrund geopolitische oder ebenfalls innenpolitische Horse-Race-Interessen Putins stehen, bleibt das Recht auf Selbstbestimmung und Schutz von Leib und Leben der Menschen im Donbass ein valider Punkt, der nicht zurückgewiesen werden kann. Genau. Es geht hier überhaupt nicht um Putin, sage ich da. Es kann auch sein, dass auch der ein ganz böser Mensch ist, da ziemlich kalkuliert. Und das vielleicht sogar nur aus innenpolitischen Gründen macht, dass er irgendwie unter Druck steht und sich sagt, ja, wirtschaftlich läuft es nicht so gut, komm. Der äußere Feind missbraucht den Krieg, dann steigt die Zustimmung, so wie es ja auch westliche Präsidenten immer wieder gemacht haben, wie Hollande, Sarkozy und natürlich die Amerikaner besonders. Aber ja, selbst dann, also das ja, mag sein, dass der ein ganz brutal, zynisch kalkulierender Regierungschef oder Diktator ist. Nur da ist halt dieses Problem mit den Menschen im Donbass, die, wo zumindest eine gewisse politische Kraft sich formt, die sagen, wir wollen nicht mehr Teil dieser Ukraine sein. Und ja, erstmal haben die das Recht, überhaupt das, ja, das Recht auf Leben, dass sie da nicht getötet werden, wie es jetzt der Fall war seit 2014. In diesem Bürgerkrieg. Und ja, Selbstbestimmung. Also das sind ja valide Punkte, wie ich meinte, mit dem Saarland damals. Das ist ja irgendwie logisch, ja. Ist auch verständlich, dass die Franzosen dann das besetzen oder sagen, das gliedern wir uns ein. Aber es ist sehr fair. Ja, kann man ja Frankreich sehr dankbar sein, dafür loben, dass sie das wirklich zugelassen haben mit dem Saarland, diese Volksabstimmung dann 1955, dass gesagt werden konnte, ja, jetzt fragen wir die Bevölkerung, wollt ihr bei Frankreich bleiben oder zu Deutschland gehören? Und dann wurde es eingegliedert in Deutschland. Genau, und ja, also immerhin hat Merkel ja dieses Abkommen ausverhandelt mit Minsk II. Und warum das nicht umgesetzt wurde, das sind eben andere Interessenverstrickungen mit, ja, den Amtsträgern in Washington und London, vor allem die solche Operationen dann organisieren und der Regierung dort in Kiew eintrichtern. Der Krieg darf nicht enden. So jedenfalls meine Spekulation, meine Vermutung anhand der vorliegenden Fakten und Indizien. Und ja, also hier auf Putin zu schauen, den zum ganz anderen Stil sehen, das ist sowieso so hirnlos, wie Wolfgang sagt, ja, jeder Vernünftige wird auch einsehen, Putin, das ist absolut zu verurteilen. Nee. Also ich halte mich auch für vernünftig, aber ich sehe das nicht ein. dass Putin so böse sein soll. Und ja, selbst wenn er noch nicht mal an das Wohl dieser Menschen denkt. Aber irgendwie ist es auch nicht meine Aufgabe, hier irgendwie Putins Politik zu beurteilen, sondern man kann auch nur das eigene Land wirklich verstehen. Und deshalb ist es grundrichtig zu sagen, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Man muss den Feind bekämpfen, das ist heute so. Klar, es könnte auch nochmal ein anderer Krieg kommen. Wie zum Beispiel damals im Zweiten Weltkrieg, wo Polen überfallen wurde von Deutschland. Da können die polnischen Kommunisten jetzt auch nicht sagen, der Hauptfeind steht im eigenen Land, sondern nee, da sind es dann wirklich die Deutschen, gegen die man ja auch kämpfen muss. Oder klar, man der Überlegenheit schon eher aufgeben sollte. Aber trotzdem, in dieser speziellen Konstellation auch absolut richtig sagen, der Hauptfeind steht genau hier im Land und wer da auf Putin irgendwie eintrischt und auf Russland, der ja, hat einfach den Schuss nicht gehört, der ist einfach komplett abgekoppelt. Und das ist ja aber auch logisch, das ist ja die Funktion dieses Mediensystems, das uns von der Realität entkoppelt und uns sagt, ja, das ist jetzt halt die Fake-Realität, die hast du zu schlucken. Gut, jetzt weiter hier. Das kann also nicht einfach zurückgewiesen werden, zu sagen, da ist ein Bürgerkrieg, da gibt es unterschiedliche Interessen der Menschen, unterschiedliche Kultur und Sprache, auch wenn die Sprache da nicht so verschieden ist. Ist ja doch eine andere Sprache zwischen Ukrainisch und Russisch, auch nicht so verschieden wie Deutsch und Französisch, aber gut, jetzt weiter. Ich wollte hier nur meine Gedanken ordnen, da eines bei meiner Rückkehr auf europäischen Boden klar war. Der Zug, der bisher so fest vertrauten, eisern für wahr oder zumindest für das Normgewicht, das Urmeter der Wahrheit, die wir heute nur noch in Anführungszeichen gesetzt anfassen wollen, gehaltenen Medienrealität, ist entgleist. Und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Genau, das ist in meinem Schluss nicht damit zu umgehen, dass ich versuche, die Fakten aufzudröseln, sondern eher so fiktional zu überlegen, ja, was könnte man davor spinnen? Nicht unbedingt verschwörungsdenkerisch, sondern die reale Ideologie in unserem Kopf aufdecken, wie ich meine, diese argentinischen Gebiete niederwerfen und so weiter. Ja, unabhängig davon, was an der oder einer anderen Stelle, an diesem oder jenem Land, zu dieser oder jenen Zeit für eine konkrete Verschwörung noch durch diese bekannten aggressiven Geheimdienste ins Werk gesetzt wurde, ist ja irgendwie klar, die Ideologie ist so. Und genau das will ich irgendwie ausarbeiten. Nun, hier zum letzten Absatz. Zum Schluss muss ich noch einige versöhnliche Takte anschlagen. Denn trotz meiner harschen Kritik liege ich doch in den meisten Punkten wahrscheinlich auf einer Linie mit Stefan. Der grundlegende Zwist betrifft nur die Werthaltigkeit dieser Medienmünze. Dieser Währung der Realität, die von den Sendestationen und Druckerpressen ausgegeben wird. Einerseits hält er daran fest, die von dort gelieferte Realität sei, wenn auch nicht das goldene Ei, so doch besser als nichts und es brauche nun mal eine Grundlage, auf der wir uns alle unterhalten können. Nicht das goldene Ei war, glaube ich, der Name des ersten Aufwachen-Podcasts oder einer der ersten. Aber gut, weiter. Ich halte hier aber dagegen, dass fast alles besser wäre als das gegenwärtige Trommelfeuer der Indoktrination, das schon seit Jahren im Kriegs- und Krisenmodus agiert, während eigentlich alles beim Alten bleibt und wir erst jetzt eine wirkliche Bedrohungslage vorfinden durch die jüngsten politischen Entwicklungen. Daher ist auch nötig, noch mehr Podcasts zu machen und ich fordere euch dazu auf, selbst in dieses Showbusiness einzusteigen und eure Sichtweise in den Äther der Podcast-Wellen hinaus zu imitieren. Genau, es ist auch Showbusiness, deshalb jetzt nochmal auf die Pauke an, Mensch, jetzt komm. Meiner Meinung nach muss also die Vertrauenswährung nochmals deutlich abgewertet werden. Diese Währung, die von den öffentlichen Medienkanälen und den in ihnen auftretenden und die Rolle des soliden Verwalters der Kapitalgesellschaft BRD spielenden Politikern ausgegeben und von uns allen durch unsere resignierte, lethargische Zustimmung gekauft wird, muss diskreditiert und vom Weltrealitätsmarkt genommen werden, sodass niemand mehr unkritisch auf diese Quellen Bezug nehmen kann, ohne sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Genau, also irgendwie auf die westliche Werteordnung, auf die NATO Bezug zu nehmen, ist ja nicht grundsätzlich so, dass man die Nachrichtenportale oder Zeitungen ablehnen müsste, da wird man ja doch irgendwie noch informiert, aber wenn da so ein Framing ist, ja, wir als Westen oder wir müssten mal überlegen, wie wir der Ukraine jetzt hier beistehen, militärisch irgendwie, dann, ja, das ist eine sehr schlechte Situation jetzt. Damit sollte man sich eigentlich komplett lächerlich machen. Da sollte man sagen, du bist so ein NATO-Knecht. Du bist wirklich in der Matrix gefangen, in den Fake News Medienkanälen. Und das sollte einfach so im öffentlichen Diskurs so Standard werden, dass man sagt, ja, wir wissen, dass es diese Medienblase gibt, aber die ist nicht die Realität. Und wer da drin hängt, dem muss man die Hand reichen, dass er den Weg findet, da diese Fake-Münze nicht mehr zu akzeptieren und zu sagen, nee, akzeptiere ich nicht. Bei der wirklichen Währung, die die Zentralbank emittiert, wäre es schwieriger. Da sind wir alle irgendwie darauf angewiesen für unser tägliches Leben. Aber hier kann man es doch mal wagen und sagen, nee, nicht der Verschwörungsdenker ist der Abnormale, der Degenerierte, sondern der verirrt sich vielleicht mal im Labyrinth der Verschwörung, der realen Verschwörung, verirrt er sich dann mal und sieht da was dann doch nicht da ist. Aber die wirklich Verirrten und so Irrlichternden sind wirklich diese Redaktionen, diese Zeitungen, Fernsehnachrichten und so weiter. Und genau. Ja. Und das könnt ihr also nachlesen unter Folge 64. Und im Anschluss war dann noch dieser Text mit gut gepampert. Das lieferte den Anfang für die Einführung dieser Vokabel. Und ich hoffe, ich konnte euch heute auch was beibringen. Meinen starken Arm habe ich wieder kreisen lassen und jetzt sind wir schon über eine Stunde. Shit. Jetzt muss ich eigentlich Schluss machen. Ich muss jetzt. Gut. Doch. Zum Schluss kommen. Und aber will jetzt doch noch einen kleinen Text vorlesen, der auch so spalterisch ist. Ich will hier gespalten werden, will wieder zerspalten werden, will euch zerspalten, eure Gewissheiten zumindest pulverisieren und einfach zerspalten, dass die dann zerstieben und nur noch zerstäubt übrig bleiben und einfach mal geistig in Trümmern liegt und sich fragt, wie konnte ich daran glauben, an diese BRD Gewissheit, diesen Universalismus der westlichen Werte. Und wichtig ist mir hier aber, wie das auch vorbereitet wurde. Jetzt wurde das uns allen ins Gehirn eingeführt, die antirussische Einheitsfront, die Kriegsbeteiligung Deutschlands jetzt mit der Lieferung von Waffen. Und ja, es kämpfen ja auch Söldner aus anderen Ländern, gut integriert in diese Fremdenlegion in der Ukraine. Aber diese Einführung dieses barbarischen Kriegsduktus wurde ja auch schon gut vorbereitet. Wiederum nicht durch einen einzelnen Verschwörer, der dahinter steht und die Fans steht, sondern es ergibt sich halt so, der Westen ist reif und vor allem jetzt durch Corona, diese letzten 2 Jahre, wurde einfach schon so ein Ausnahmezustand eingeübt, wirklich eingeübt. Das ist sehr wichtig, die Bevölkerung irgendwie so zu framen, zu nudgen, da hinzubekommen, dass sie von selber diese Einschnitte verlangt, die früher undenkbar gewesen wären und dass das die Norm, den Diskurs ganz krass verschiebt und ja, ganz klar irgendwie auch wieder sowas wie Ausgrenzung von erheblichsten Menschengruppen, etwa 30% der Leute, die ungeimpft waren, einfach Normalität wird und einfach sozial akzeptiert wird, die über die so herzuziehen in einem Modus, dass das die ganz unsolidarischen Lebensgefährder sind. Und ja, so will ich hier über euch herziehen. Jetzt kommen wir von diesen Kriegsthemen weg, Geopolitik. Jetzt spalten wir die Hörerschaft bitte wieder anhand der pandemischen Linie. Klar, das sind die 2 Linien in dem diesjährigen Koordinatensystem der Politik, der Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und da will ich nochmal spalten und einfach sagen, ja, also da ist die Spaltung jetzt vielleicht anders, aber da ist die Degeneration eigentlich genauso gegeben, der Volksmasse, und will euch das genauso sagen, was für Schweine ihr seid, liebe Pandemisten, Koronisten oder, ja. Gut, ein Text, den ich damals nämlich schon verfasste, vor meiner Abreise im Februar, war ich ja auf Reisen, im Urlaub in Argentinien, und dort, ja, kochte ich das mit Corona nochmal runter. Nach der zugespitzten Debatte wollte ich da einfach mich irgendwie die abschließende ja, Beurteilung für mich finden. Und weil ich ja auch im Podcast diesen Schwenk dann vollzog, hin zu anderen Themen und weg von der Corona-Behandlung, der monolithischen, monothematischen seit Folge 45 bis etwa 63. Und diesen Text schrieb ich dann, aber traute ihn mir bisher nicht zu publizieren oder irgendwie, ja. Also, diese Untersuchung verlinke ich in diesem Text verlinkt irgendwie auf die Tagesschau, genau, ja, man kann ja bei der Tagesschau nachlesen und so weiter. Da sind ja doch manchmal wertvolle Informationen. Hier, Weltwirtschaft, Oxfam, Corona, Ungleichheit, also Oxfam hat eine Studie rausgebracht, wo irgendwie, ja, der krasse Anstieg der Ungleichheit während und durch die Pandemie beziffert wurde, wie viel die Milliardäre da nochmal zugelegt haben an Vermögen und wie viele hunderte Millionen in Armut abgerutscht sind, wie viele Kinder ohne ja, genügend Essen, ohne Schule und so weiter bleiben. Gut. Liebes links-pandemisches Lager. Für Milliardäre ist die Pandemie ein Goldrausch, während hunderte Millionen in Armut abrutschen. Und mit freundlicher Unterstützung der Linken, in Anführungszeichen, Koronisten, die von der kruden Todeshysterie zu eingeschüchtert sind, um noch zusammenhängend zu denken. Ich bin privilegiert und werde mich in einer Krise immer besser schützen können als andere. PCR, Esoterik und Maskenwahn sind unangenehm, aber gefährden nicht wirklich mein Leben und meinen sozialen Status. Genau, es ist so eine Esoterik, dass man für eine Flugreise etwa einen PCR-Test machen muss, statt die PCR-Tests dazu gebrauchen, wo Leute gefährdet sind, etwa im Altenheim. Es ist eine Esoterik, also wer daran glaubt oder wer das auch nur mitmacht, da sage ich auch, das sind auch Mitläufer, die Leute im Testzentrum und so weiter, die sind auch alle schuldig oder auch ihr alle, die ihr dahin geht und euch testen lässt und nicht da Widerstand, also zumindest im Freundeskreis oder irgendwie das anspricht, ihr seid alle mitschuldig, das ist alles, ja, das ist noch nicht der Faschismus, ganz klar, aber es ist eine Esoterik, es ist irgendwie ein wahnhafter Glaube daran, dass allein dieses Ritual wiederum, ja, die Legitimation durch Verfahren, du durchläufst ja einmal das Verfahren, du wirst biologisch getestet, dir wird dieser Nasenabstrich genommen und ja, dass das irgendwie, ja, das gibt uns irgendwie eine Sicherheit, was getan zu haben, solidarisch gewesen zu sein. Und genau, ich kann mich davon freimachen, aber mein Punkt hier, ja, andere sind nicht so privilegiert und leiden deutlich härter. Also auch ich fühle es so, dass einfach ein scheiß Ding ist mit der Pandemie und ich es nicht einsehe und ja, mich dem dann trotzdem beugen muss, dieser Gewaltherrschaft, weil die Tyrannei. Aber okay, andere sind einfach nochmal deutlich krasser dran. Genau. Also das kann ich euch noch verzeihen mit der Esoterik, Maskenwahnsinn. Ja, okay, Leute, wenn es so ist, wie gesagt, man will das Gesicht verstecken, das verstehe ich auch absolut. Das wäre noch verzeihbar. Aber wie sollte ich euch jemals verzeihen, wie ihr durch euer unreifes, staatstragendes und elitenhöriges Verhalten die globalen Spaltungen in einer derart drastischen Weise verschärft habt? Ihr seid Abschaum. Jeder, der noch ein kommunistisches Gewissen hat, kann hier nur noch angeekelt die Augen abwenden und Zuflucht im konservativen Lager suchen. Dort herrscht wenigstens nicht solche Heuchelei und Kindlichkeit im Denken. Dass ihr unfähig seid, kohärent zu denken, sobald eine hypnotisierende Virusbedrohung auf eurem Bildschirm aufflackert, macht es nicht besser. Ihr steigert euch da rein, weil ihr tief innen wisst, wie schuldig wir alle sind an der sich täglich erneuernden Weltbarbarei. Ihr wisst auch, dass eure gezwungen, fröhlich-ironische Verteidigung der demokratischen Staatsform Teil des Problems ist, das sich durch Wahlen niemals lösen wird, sondern nur durch Revolutionen. Statt radikale Schlüsse zu ziehen, richtet ihr euch bequem ein in eurem albernen Festhalten an der jetzigen Demokratieform. Denn man kann ja nicht leugnen, dass wir hier ganz gut profitieren von dieser Art der systemischen globalen Integration aller Länder unter das Joch der Kapitaldiktatur. Genau, das Totalitarismus des Kapitals, das Kapital-Credit-System. Also müssen Ablenkungsthemen her, die euch ein bisschen den Weltschmerz vertreiben. Ein Virus, das ist eine feine Sache, das ist eindeutig böse und jeder, der Maßnahmen dagegen vornimmt, die auch nur ganz entfernt mit dem Kampf dagegen begründet werden können,
ist der Gute. Dieser Kampf gegen ein Virus, über dessen epidemiologische Gesetzmäßigkeiten wir weiterhin großteils im Dunkeln tappen, ist zwar erkennbarer Schwachsinn, aber er darf nicht enden, denn sonst käme ja die normale Alltagsrealität zurück, in der wir im weißen Westen immer noch relativ unbehelligt und zufrieden unser Leben führen können, während wir eigentlich wissen, dass Milliarden an verschiedensten Verhältnissen leiden, die meist auf die Kapitalmonokultur und Religion des Geldes zurückzuführen sind.
Ja, epidemiologisch kenne ich mich nicht so genau aus, aber genau diese Frage, auch bei anderen Infektionskrankheiten ist ja so, warum gibt es immer wieder diese Wellen? Warum baut sich eine Welle auf und bricht dann wieder ab, ohne dass es einen erkennbaren Grund hat? Aber trotzdem weiß man ja so ungefähr, wie ist die Gefährlichkeit des Virus, welche Altersgruppe oder Bevölkerungsgruppe, welche Vorerkrankungen machen einen besonders anfällig und so. Also da ist man ja jetzt doch schon deutlich weiter als damals. Und ja, ist ja durchaus nötig, da zu intervenieren. Nicht in dem Sinne für die ganze Bevölkerung, die im Durchschnitt nicht gefährdet ist durch das Virus, aber für die, wo man weiß, ja, die bräuchten Schutz. Nicht nur die Alten, auch Leute mit Diabetes und so weiter. Da könnte man Schutzmaßnahmen gezielt ausarbeiten. Das ist für mich auch ganz klar. Nur halt, diese Regierungspolitik, die wir erlebt haben, ist komplett abzulehnen. Und da ist auch wirklich besser zu sagen, nee, ich bin ganz dagegen, lieber gar keine Maßnahmen. Auch wenn dann Leute ungeschützt bleiben. Aber das wäre immer noch viel menschlicher, humaner und hätte sogar zu weniger Todesfällen geführt, wie wir in Schweden sehen, wahrscheinlich. Genau, weil die Pandemie so künstlich auch am Leben erhalten wird. Wellen verzögert werden, die natürliche Immunität unterdrückt wird, der Aufbau davon. Wie Drosten sagte, ja, jetzt dürft ihr rausgehen und euch infizieren. Jetzt ist ganz klar, das ist nicht mehr die Durchseuchung, sondern das ist jetzt das Menschenrechtskonforme. Ne? Und dadurch wurden diese Wellen auch unterdrückt, anders als in Schweden, und wurde die Pandemie künstlich verlängert. Das hier nur als These von mir, das ist jetzt auch so eine verschwörungsdenkerische These. Auch nicht, dass da einer die Faninhalte, sondern einfach diese Frage, wurde die Pandemie hier künstlich verlängert? Wäre es, wenn man es einfach durchrauschen ließ, mit weniger, vor allem auch weniger Todesfolgen abgegangen. Gut, jetzt aber weiter hier. Diese Problemlagen und mögliche Lösungswege zu analysieren, ist euch zu anstrengend, ebenso sich mit historischen Projekten wie etwa der UdSSR auseinanderzusetzen, die eben dieses Problem an der Wurzel anpackten. Hier noch lange die Geschichte zu studieren, Fehler und Errungenschaften sauber gegenüberzustellen und mit der heute herrschenden Diktatur zu vergleichen, welche die Bürger nicht mehr anhand sozialistischer Ideologie segregiert und regelt, wer wo Zugang hat, sondern schlicht nach Geburtskapital, Geld, Eltern, Talente, Nationalität. Das ist euch zu schwer. Dazu sind eure Neuronen vom zersetzenden Suchtmittel des Handys schon zu sehr strapaziert. Diese witzigen Gadgets und verblödenden Spielereien wollt ihr keinesfalls abgeben. Und das stellt wohl auch schon euren Haupteinwand gegen den Sozialismus dar, der zugegebenermaßen nicht so viele und ausgeklügelte Industriegüter produzieren konnte. Ich respektiere Konservative und Liberale mehr als euch bemitleidenswerte und überall mitleidende Linken. Deren Realitätsverleugnung und kognitive Dissonanz ist deutlich ehrlicher, pragmatischer und legitimer. Niemand hat das Allheilmittel, also bewahren wir erstmal den Ist-Zustand. Das ist ihre respektable Devise. Genau, das finde ich auch so. Deshalb wende ich mich ja auch ins linkspandemische Lager, weil ist ja egal, diese Konservativen, das sind ja auch keine Unmenschen, das sind Menschen, mit denen man gut auskommen kann. Und stimmt, niemand hat das Heilmittel, niemand weiß, was passiert nach einer Revolution. Ja, das ist schwierig. Wir können nicht so tun, als könnten wir sagen, das ist der Weg zur Zukunft der Menschheit und so lösen wir alle Probleme. Nee, ist ja irgendwie legitim, dass die auch sagen, nee, halt, jetzt sind wir erstmal in dem Zustand. Gut, das ist fantasielos, genau wie Mariategi beschreibt, das ist irgendwie ja ganz, ganz stumpf, ganz fantasielos, aber ja, es ist nicht so dumm, dreist, nicht so heuchlerisch und einfach benebelt wie diese Linken, die nur noch die nicht zu den 100 Kommunisten in Deutschland gehören, sage ich. Die sind hier angesprochen, die zu den Linken, aber eben nicht zu diesen radikalen 100 gehören. Ihr aber seid Abschaum, weil ihr den ganzen Tag von Mitgefühl und Revolution grölt, aber zu selbstbesoffen seid, um auch nur den ersten Schritt auf dem Weg zu einer revolutionären Aktion zu unternehmen. Die Minimalvorgabe der Revolution ist selbstständiges Denken und ein Bewusstsein, das nach einer wahren geistigen Abbildung der sozialen Realität da draußen sucht und das sich eben nicht mehr an die Gewissheiten klammert, die von bürgerlichen Institutionen verbreitet werden. Das ist das Minimalprogramm eines Revolutionärs und ihr seid dazu definitiv nicht imstande. Die einzige Hoffnung dieser Situation liegt darin, Menschen, die bisher andere politische Überzeugungen hatten, von der Notwendigkeit der Revolution zu überzeugen, da die selbstzerstörerischen Kräfte eines wild gewordenen Liberalismus offenkundig werden und den Großteil der linken Blase ihrem selbstverschuldeten geistigen Elend zu überlassen. Genau, das wäre also das Richtige, die ihrem Elend zu überlassen, die Linken, und zu sagen, Leute, die durch die Pandemie darauf aufmerksam geworden sind, was das eigentlich für eine Gewaltherrschaft ist hier, die ihr noch kommunistisch bilden und die Begriffe ausarbeiten, damit sie auch wissen, wie sie da mitwirken können bei diesem Klassenkampf. Und daran können wir dann vielleicht nächstes Mal anknüpfen. Ja, für heute kann ich euch das sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören oder auch ich verachte euch dafür, dass ihr immer noch zugehört habt, ne? Eigentlich hättet ihr schon längst abschalten müssen. Es ist doch klar, dass ich euch hier einfach eine Lektion erteilen, euch eine vor den Latz knallen will. Und das auch weiter werde, genauso wird es auch weitergehen in den nächsten Folgen. Und da werde ich gar keine Kompromisse eingehen, also ist mir jetzt auch klar geworden, durch diese kompromisslose Haltung irgendwie in den letzten Folgen, das ist doch das ganz Richtige. Und ihr seid einfach nur die ganz... Aber nein, ich will jetzt keine weiteren Beleidigungen auspacken, sondern sagen, ihr seid die ganz liebenswerten, ganz treuen Hörer. Und wer überhaupt zuhört, ist mir sowieso vielleicht gar nicht so wichtig, sondern mich selbst hier aus mir herausreißen, wie ich sagte. Und ja, jetzt bin ich einfach platt, bin einfach erledigt und kann das nur sagen, bin jetzt hier am Ende, der Zug ist wirklich auf den Prellbock gefahren jetzt. Ich will diese plastischen Bilder immer wieder verwenden. Der ICE ist entgleist, der Lastwagen ist gegen die Autobahnbrücke gedonnert. Wir haben jetzt hier diesen Auffahrunfall am Ende des Podcasts. Es fühlt sich so an, dass ich mich auch so fühle, ja, bin jetzt auch ein bisschen verdruckst, habe das Gefühl, nicht richtig geredet zu haben. Irgendwo lag doch ein Fehler in meiner Rede. Und ja, so fühlt sich jetzt auch ein bisschen an, immer wieder diese Unsicherheit, Selbstunsicherheit, genau. Dass man so ein Waschlappen ist hier im Westen, weil man so erzogen wird, bewusst schwach gehalten. Und so fühle ich mich einfach. Und mit diesen selbstreflexiven Worten möchte ich mich dann abfeuern. Möchte ich diesen Podcast dann einfach abfeuern in eure Ohren und mich wiederum lösen vom Mikrofon, jetzt wirklich abgehen zu meiner Freundin und da eben diese anderen materiellen Zufuhren, das Lächeln, das man da wahrnimmt, die Rundung der Bäckchen und diese Schönheit der anderen Person, das ist das Materielle, was man da wahrnimmt. Und mit diesen Worten sage ich Tschüss und Ciao und ihr seid nicht so schön, die nationale Frage, genau, das war also für die Deutschen. Ja, liebe Deutschen, so ist unsere Position hier. Und man kann aber immer noch auswandern. Die Grenzen sind noch offen. Das ist das Gute, was ich noch sagen lässt über Deutschland. Immerhin, wir haben noch die Chance, rauszukommen. Gut, und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.